Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, man kann dem heutigen Predigttext von der Hochzeit in Kana, Sie haben ihn eben als Evangelienlesung gehört, mit einigem Unbehagen begegnen. Was ist das nur für ein seltsames Party- und Luxuswunder, bei dem Wasser in Wein verwandelt wird? Soll man sich Jesus als Pannenhelfer für die Trinkprobleme bei einer Familienfeier vorstellen? Die genannte Weinmenge, immerhin geht es um mehr als 600 Liter, also 6 Hektoliter, hätte genügt, um ein ganzes Bataillon Soldaten mehr als festlich zu bewirten. Aber wer sich an solchen vermeintlichen Anstößigkeiten reibt, der verkennt den Charakter dieser eigenartigen Geschichte. Sie ist eine bewusst gestaltete Erzählung des Evangelisten Johannes, ein literarisches Kunstwerk mit zahlreichen Anspielungen und Doppeldeutigkeiten. Wer bei der hier erzählten Wandlung von Wasser zu Wein nur an Leitungswasser und köstlichen Wein aus Palästina denkt, der ist unempfänglich für den tieferen Gehalt dieser Erzählung, der macht aus literarischem Wein schnödes Wasser. Der letzte Satz dieses Textes gibt einen Hinweis, wie wir ihn zu verstehen haben. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Hier geht es um ein Zeichen. Der Dichter des Evangeliums gibt uns mit seiner Erzählung ein sinnfälliges Symbol. Hier soll etwas enthüllt werden, mit sinnlichen, verschlüsselten Bildern, damit wir glauben. Epiphanias bedeutet Erscheinung. Wer ist es denn, der da in die Welt gekommen ist und dessen Geburt wir gerade eben noch gefeiert haben? Er offenbarte seine Herrlichkeit. Für den Evangelisten Johannes ist Gott in Jesus Christus Fleisch geworden. Die herrliche Wirklichkeit Gottes erscheint in Jesus, er offenbart sie zeichenhaft von Anfang an. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Liest man in der Heiligen Schrift die Worte am dritten Tage, dann weiß man, dass etwas Besonderes geschieht. Am dritten Tag wendet sich alles zum Guten. Es ist der Tag Gottes. Am dritten Tag offenbarte Gott seinem Volk Israel auf dem Berg Sinai seine Herrlichkeit. Am dritten Tag wird Jesus von den Toten auferweckt. Nun, am dritten Tag in Kana, offenbart sich in Jesus Gottes Herrlichkeit, indem er Wasser in Wein verwandelt. Am dritten Tag der Woche also wird in Kana Hochzeit gefeiert. Bis heute finden im Judentum am dritten Tag der Woche, also am Dienstag, viele Hochzeiten statt. Vielleicht, weil es nur am dritten Schöpfungstag gleich zweimal in der Schrift heißt, und Gott sah, dass es gut war. Jüdische Hochzeitsfeiern zur Zeit Jesu erstreckten sich mindestens über eine ganze Woche. Es herrschte eine ausgelassene, erfüllte Festfreude mit Gesang und Tanz im Kreis vieler Gäste, die kommen und gehen. Natürlich wird viel gegessen und getrunken. Der Wein, im Alten Testament neben Milch und Honig die Gottesgabe, in der sich der Reichtum des geschenkten Landes äußert, war auch für ärmere Volksschichten das Hochzeitsgetränk. Doch der Hochzeit in Kana geht der Wein aus. Sie droht ins Wasser zu fallen. Das ist eine ernste Verlegenheit. Aber manchmal wird eine Verlegenheit ja auch zu einer Gelegenheit. Menschliche Verlegenheiten können sogar zu einer Gelegenheit Gottes werden. Das erkennt auch Maria. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesu Reaktion auf die behutsame Aufforderung seiner Mutter fällt allerdings schroff abweisend aus. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Anrede der eigenen Mutter als Frau oder Weib ist auch zu Jesu Zeit höchst ungewöhnlich, kühl und distanzierend, wenn nicht gar verletzend. Aber dies ist ja auch kein protokollierter Dialog zwischen Mutter und Sohn. Es ist ein vom Evangelisten Johannes gestaltetes Gespräch, in dem wiederum seine Botschaft durchscheint, dass Gott in Jesus gegenwärtig ist. Kein Mensch kann Gott bewegen, ein Wunder zu tun. Menschliche Ungeduld trifft hier auf göttliche Zurückweisung. Maria scheint das zu verstehen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Dienend bat sie ihren Sohn um Wein für die Hochzeit. Dienend tritt sie nun wieder von der Bühne ab. Bezeichnend ist, dass Jesus sagt: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Rede vom Kommen der Stunde Jesu durchzieht das ganze Johannesevangelium. Und damit ist durchweg seine Kreuzigung gemeint. Wer Jesus ist, seine Herrlichkeit, lässt sich nur von daher verstehen. Es geht bei diesem Jesus und seiner Sendung um so viel mehr als bloß darum, einer Hochzeitsgesellschaft aus ihrer peinlichen Not durch ein Wunder herauszuhelfen. Das jetzige Wunder ist ein erstes Zeichen, das auf seine Herrlichkeit hinweist, die sich am Kreuz von Golgatha vollendet. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Die 6 steinernen Wasserkrüge hatten ein beachtliches Fassungsvermögen. Man rechnet pro Krug ungefähr 100 Liter. Diese Krüge waren ihrerseits Wasserbehälter für die kultische Reinigung nach den Vorschriften des jüdischen Gesetzes. Im Johannesevangelium wird Jesus später seinen Jüngern die Füße waschen. Sie werden rein durch Christus. Johannes der Täufer sagt in diesem Evangelium über Jesus: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Heilswirkung seines Todes am Kreuz ist es, die dieses erste Wunder als Zeichen abbildet: die Reinigung von den Sünden. Das jüdische Reinigungswasser wird zum Wein des Evangeliums. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Das eigentliche Wunder geschieht in aller Verborgenheit. Es ist nur aus dem folgenden Hergang zu erschließen. Der Evangelist Johannes vermeidet das Wort Wunder in seinem Buch, auch wenn er einige Wunder, die wir aus den anderen Evangelien kennen, verstärkt und den Charakter des Wunderbaren manchmal seltsam hervorhebt. Man denke nur: 6 Hektoliter Wein. Johannes nennt die Wunder Zeichen. Wer Jesu Taten lediglich als Wunder sieht, der sieht sie nur von außen. Sie erscheinen dann als staunenswerte Vorgänge, die dazu verführen, in Jesus einen Wundermann zu sehen. In Wirklichkeit aber sind die Wunder Jesu mehr als übernatürliche Kraftakte, die Bewunderung hervorrufen sollen. Sie sind ein Zeichen dafür, dass die Gegenwart Gottes in ihm aufleuchtet. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Liebe Gemeinde, bitte beherzigen Sie das, was der Speisemeister hier sagt, nicht als Weinregel. Dass man seinen Gästen erst den guten Wein vorsetzt und später, wenn sie besoffen sind, den schlechten trinken lässt, ist ein derber Scherz, mit dem der Speisemeister seiner Erleichterung Luft macht. Die Erzählung vom Weinwunder hat auch ihre komische Seite. Offensichtlich meint der Evangelist Johannes, dass die Christenmenschen das Lachen nicht vergessen sollten. Lachen ist so sinnlich wie Wein trinken. Dieses Weinwunder ist eine Geschichte der Freude und der Fülle. Im Alten Testament wird die Zeit des Heils im Bild einer unendlichen Fülle von Wein symbolisiert. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. So liest man beim Propheten Jesaja. Durch Jesus Christus werden wir mit Heil und Fülle beschenkt. Wir dürfen teilhaben am göttlichen Leben. Und der Evangelist Johannes möchte uns dieses Heil mit seiner Erzählung schmecken, kosten und feiern lassen. Natürlich, man mag sich nach wie vor an der unbekümmerten, derben Natürlichkeit der Geschichte stören. Ist es eines Sohnes Gottes würdig, dass seine erste Tat darin besteht, ein Förderer des Alkoholkonsums zu sein? Soll er seine erste Anerkennung aus dem Munde eines partyerfahrenen Oberkellners erfahren haben? Doch die Erzählung des Evangelisten Johannes, so sehr sie die Göttlichkeit Jesu aufscheinen lässt und hohe Theologie betreibt, hat eben auch einen Sinn für das Profane. Gott ist kein Spielverderber. Hier geht es mal nicht um die Rettung aus einer existenziellen Not wie Krankheit oder Ähnliches, sondern schlicht um Hilfe aus einer Verlegenheit. Scheinbar sind Gott, das Feiern, das Lachen und der Wein nicht unwichtig. Der Allmächtige sieht es wohl ganz gern, wenn sich das Wasser unseres Lebens ab und zu in Wein verwandelt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.